Unter dem Motto Next on Netflix hat der Streaming-Anbieter kommende Programm-Highlights vorgestellt. Aber ob das wirklich alles Highlights sind, erfahrt ihr next on Badabinch.
Badabinch. Der Serienpodcast.
Und damit hallo an euch da draußen. Hier spricht Mel und mit mir zusammen in dieser Folge ist Daniel.
Hallo und herzlich willkommen. Letzte Woche gab es in Berlin ein Event von Netflix, das hieß Next on Netflix und die liebe Mel war vor Ort, um sich anzuschauen, was eben Next on Netflix sein wird.
Genau.
Denn dort hat man eine Menge Serien, ein paar Filme und ja, dann halt auch so, wie soll man sagen, oder wie sagen Sie es, Non-Fiction-Inhalte vorgestellt. Mhm. Aber da wäre ich jetzt direkt mal bei meiner ersten Frage. Ich habe ja auch so eine Art, Übersicht bekommen, was vorgestellt worden ist nach dem Event und per Mail. Und habe halt dann auch gesehen, dass der Anteil an ja deutschen Produktionen oder beziehungsweise Produktionen mit eher deutschen Themen doch echt enorm ist. Ne? Also die haben ziemlich viel in Sachen Deutschland vorgestellt, oder? Oder aus Deutschland vorgestellt.
Ja, genau. Also der Fokus von dieser Content-Show, in der eben die neuen Serien und Filme vorgestellt wurden, der war tatsächlich deutsch, was natürlich auch daran lag, dass unter anderem Katja Hofem da war. Ja, die ist verantwortlich für die Netflix-Produktion im Dachraum und sie hat gesagt, sie glaube daran, dass tolle Geschichten aus jeder Region kommen könnten und eben auch demnach aus Deutschland. Und das war dann so ein bisschen der Fokus des Abends.
Ja gut, es ist ja immer hilfreich, wenn zumindest einer oder eine optimistisch ist. Nein. Vielleicht nochmal kurz einmal erklärt für diejenigen, die es nicht wissen, was DACH bedeutet. DACH steht für Deutschland, Österreich und Schweiz. Also
ja, genau.
Deutschland, Austria und Confederatio Helvetica.
Der deutschsprachige Raum quasi.
Ja. Aber das, ich muss sagen, das ist eine Menge. Also das ist wirklich eine Menge. Wir haben natürlich jetzt hier schon so direkt einige Fortsetzungen. Zum Beispiel wird es von Sissi eine zweite Staffel geben.
Du meinst also, die Kaiserin.
Die Kaiserin, aber es ist ja Sissi, ne? Also,
ja.
Also da geht es ja um Sissi.
Genau, aber die Serie heißt Die Kaiserin.
Die Kaiserin kriegt eine zweite Staffel. Dann habe ich gesehen, Cleo kriegt eine zweite Staffel.
Mhm.
Das freut mich, ja. Ich habe die Serie selbst nicht gesehen, aber ich habe sehr oft mitbekommen, dass die doch sehr positive Kritiken bekommen hat und auch, dass gerade Jella Haase dort für ihre Darstellung sehr gelobt worden ist, was mich insofern freut, weil die Dame ja schon sehr verhaftet ist mit ihrer Chantal-Rolle aus Fuck You Goethe.
Ja.
Und ich denke halt auch mal dann schon gerne so langsam mal ein bisschen anders wahrgenommen werden möchte als eben als Chantal. Und jetzt kommt halt noch dieser Chantal im Märchenland-Film so, wirft sie natürlich so ein bisschen zurück, aber deswegen finde ich es umso besser, dass es von Cleo jetzt eine zweite Staffel gibt und ich glaube, das hatten die ja, also das ist ja schon ein ganz guter Erfolg gewesen für Netflix und auch für sie und ich hoffe ja, dass sie daran anknüpfen können und dass sie sich dann halt nochmal eben noch mal weiter absetzt von Chantal,
ja, die
mit eben einer Fortsetzung
von Cleo.
Die Serie
hat ja sogar eine Auszeichnung bekommen. Deutscher Fernsehpreis, beste Dramaserie, haben sie gewonnen damit.
Ja.
Ja. Genau, da kommt jetzt die zweite Staffel und da war auch einer der Schauspieler da, und zwar der den Sven spielt, Dimitri Schad. Und
oh, aus Känguru-Chroniken, der Hauptdarsteller.
Und der hat dann auch vor Ort mit uns zusammen das erste Mal eine Szene aus der neuen Staffel gesehen, die ich auf jeden Fall auch ziemlich witzig fand. Muss dazu sagen, ich habe die erste Staffel auch nicht gesehen. Was aber einfach daran lag, dass ich, als sie rauskam, so viele andere Serien mal wieder für Badabinch geguckt habe, dass sie so ein bisschen leider hinten runtergefallen ist. Das werde ich aber jetzt auf jeden Fall nachholen und dann auch direkt beide Staffeln schauen. Ja.
Ja, ich denke mal irgendwann, wenn ich die Zeit habe und dann auch wirklich die Lücken, dass ich dann auch mal sage, ey, komm, ich guck mal rein. Zumindest mal in die ersten paar Folgen, um zu schauen, ja, warum das so gelobt wird oder ob Frau Haase dann wirklich so gut ist. Aber ich denke mal schon. Und ich meine, ich finde die Geschichte eigentlich schon ganz cool. Also so wie ich es jetzt verstanden habe, geht es in der ersten Staffel eben um eine Ex-DDR-Spionin namens Cleo, gespielt von Jella Hase, die auf der Jagd nach einem Cover ist. Mhm. Was sich in diesem Cover befindet, das weiß ich nicht. Und ich würde das auch hier ungern verraten wollen. Deswegen, aber etwas in der Art so, sag ich mal, habe ich jetzt wahrgenommen. Und das spielt wohl, ja, ein bisschen mit dem Kalten Kriegsthema und so weiter,
genau,
und so fort.
Weil also, was in dem Koffer drin ist, das weiß man ja auch, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Ich habe nur die Info, dass der Inhalt eben eine entscheidende Rolle im Kalten Krieg spielen soll. Und den Koffer sucht sie eben in Staffel 2 weiter.
Ja. Und ich meine, es ist wieder hier Haribo, Hanno Hackford, Richard Kropf und Bob Conrad. Die haben schon eine Menge gemacht. Also wir haben schon ein paar Serien auch von denen gesprochen. Die sind Showrunner, Autoren und haben das Konzept erstellt. Also ich finde, die machen guten Kram hier für deutsche Produktion.
Ja. Du bist da vorhin so ein bisschen drüber hinweggegangen, ne? Die Kaiserin kriegt ja auch eine zweite Staffel. Und auch da haben sie Schauspielerinnen eingeladen. Und zwar waren das Philippe Foisson, der den Franz Josef spielt, und Melika Foutan, die Mutter spielt, Sophie. Und ja, die haben da auf der Bühne eben auch so ein paar Fragen beantwortet. Und es ging unter anderem auch darum, wie denn die Beziehung so ein bisschen vom Schauspieler zum Charakter ist. Und dass dem Philipp, der Franz, doch ein bisschen schon ans Herz gewachsen ist. Das fand ich ganz, ganz süß.
Haben Sie auch gesagt, haben Sie oder wurden Sie gefragt, wie oft Sie der Versuchung widerstehen mussten, das Ganze wie Bully und Co. irgendwie mal auszusprechen oder so? Ich könnte mir vorstellen, wenn man halt eine Sissy-Serie dreht, und ich finde ja schon, dass Bully und Tramitz, dass die ja halt schon mit ihrem Sissy und Franz, also die haben ja schon was geschaffen.
Ja.
Das ist ja schon ein deutschlandweiter Gag, so gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt, sag ich mal, Teil des Ensembles von Die Kaiserin wäre, dass ich mindestens einmal irgendwie die Gelegenheit genutzt hätte. Sissi!
Ja.
Oder irgendwie so ganz schön übertrieben halt einfach deren Standardsätze so wiedergegeben.
Ja, das wurden sie leider nicht gefragt, aber das wäre was wir uns auf jeden Fall vornehmen sollten, wenn wir sie mal im Interview haben, dass wir das unbedingt fragen müssen.
Ja, gell?
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, die Serie war ja ursprünglich als Miniserie geplant und 2022 war schon klar, dass eine zweite Staffel kommt und ja, die kommt dann jetzt bald. Ein genaues Datum haben sie nicht genannt. Das zog sich auch so ein bisschen durch den Abend. Ich habe nur für ein paar Serien hier und da tatsächlich ein festes Datum bekommen.
Ja, das muss ich auch, kann ich bestätigen, denn in der Mail, wenn da steht Launch, also Starttermin, hält man sich immer ein bisschen kryptisch.
Mhm.
Aber jetzt bei Die Kaiserin zum Beispiel haben sie zumindest schon mal gesagt Ende 2024.
Ja, dann haben wir noch eine weitere deutsche Serie, die fortgesetzt wird, über die ich mich...
Und da freue ich mich.
Ja, genau. Ich habe mich einerseits super gefreut und andererseits war ich auch sehr überrascht, weil ich wäre auch vollkommen cool damit gewesen, wenn die einfach zu Ende gewesen wäre mit dem Ende nach Staffel 3. Und zwar ist die Rede von How to Sell Drugs Online Fast, Staffel 4.
Ja, ich weiß nicht, ich fand, das war noch nicht so alles auserzählt. Ich fand, das war alles noch nicht so an einem richtigen Endpunkt, wo man sagt, okay, jetzt ist gut. Also die sind ja eigentlich schon noch irgendwo mittendrin,
naja, aber
würde ich jetzt mal behaupten.
Er ist ja im Knast und er war ja die ganzen Staffeln über immer wieder in so Interview-Szenen zu sehen. Und da wird ja dann auch am Ende von Staffel 3 gezeigt, dass dieses Interview von seiner Freundin, Ex-Freundin, bin mir gerade aktuell den Beziehungsstatus nicht ganz sicher, geführt wird, die ja auch Journalismus studieren wollte. Und dann, ne, der Kreis schließt sich, sie ist Journalistin geworden, sie interviewt ihn über alles, was da eben passiert ist. Und das hätte für mich, wäre das ein ganz gutes Ende so gewesen. Also ich hätte da nicht unbedingt noch was gebraucht. Freue mich trotzdem jetzt drauf. Fand auch die Art und Weise, wie sie uns das präsentiert haben, dass es weitergeht, ganz cool. Und zwar gab es eine Videobotschaft eben von Maximilian Mund als Moritz Zimmermann in dieser typischen Interviewsituation, in der er dann sagt, ja, wie geht das denn so weiter nach dem Knast? Er kommt raus, er führt ein normales Leben, er stirbt irgendwann alt im Kreise seiner Familie. Quatsch, natürlich nicht. Natürlich ist das nicht die Art und Weise, wie sein Charakter Moritz Zimmermann ja, sein Leben fortsetzen würde. Also als ob der geläutert aus dem Knast kommen würde, so nach dem Motto. Und das war so ein bisschen der Teaser für die neue Staffel.
Ja, wenn ich jetzt richtig verstehe, es geht jetzt wohl darum, dass es dann in der Zeit nach dem Gefängnisaufenthalt spielt.
So habe ich das jetzt interpretiert, ja.
Ja, und Dan, der eine von den dreien, der Schönling, der hat jetzt wohl so ein eigenes Supplement-Startup gegründet.
Ja.
Und ist damit auch richtig erfolgreich. Und nicht nur das, ja, also das wäre halt schon, also das an sich wäre ja schon schlimm genug, weil genau das ist, was Moritz ja immer wollte, so ein erfolgreiches Startup-Unternehmen zu gründen. Und Lenny ist wohl zur Hälfte an dem Unternehmen beteiligt, beziehungsweise ihm gehört die Hälfte. Mm-hmm. Und jetzt versucht wohl Moritz, dieses Unternehmen in seine Gewalt zu kriegen oder beziehungsweise unter seine Kontrolle zu kriegen. Ja.
Spannend.
Warum das Ganze dann halt noch How to Sell Drugs Online heißt, weiß ich nicht. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, Supplements sind jetzt irgendwie die nächste Droge.
Ja, wir haben ja auch gesehen am Ende von Staffel 3, dass er da auch sein Business aus dem Knast fortgesetzt hat. Also
ja.
Kann mir schon vorstellen, dass er dann aus dem Knast kommt und das noch so nebenbei am Laufen hat alles. Und wie das dann vielleicht mit den Supplements als ja irgendwie so eine Scheinfirma oder so vielleicht funktionieren könnte.
Ja, oder sie brauchen halt schnell eine Menge Geld, um eben halt dieses Unternehmen zu kaufen.
Ja, werden wir sehen. Ich habe Bock drauf.
Werden wir sehen.
Ja, ich bin auch gespannt, ob die Serie ein bisschen erwachsener geworden ist, weil natürlich, das fing an als mit Teenies, die noch in der Schule waren. Und das sind dann jetzt aber schon Erwachsene. Also natürlich sowohl die Schauspieler und Schauspielerinnen als auch deren Figuren.
Aber das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, weswegen sie sagen, okay, nach 4 Jahren kommt Moritz aus dem Knast, weißt du? Also das ist ja jetzt halt eine gute Gelegenheit, oder beziehungsweise damit schafft man sich ja eben den Spielraum, diese Pause, warum die jetzt alle aussehen, wie sie aussehen. Und wieder Arne Feldhusen mit Regie geführt, so. Also ich denke mal, ich gucke mir das wieder an.
Wurden aber auch noch ein paar neue Serien angekündigt.
Neue Serien, hau raus. Was hat den stärksten Eindruck hinterlassen?
Oh, gute Frage. Ich würde sagen, am meisten Bock habe ich auf Cassandra.
Cassandra?
Cassandra. Das ist der Name von einem, wie nennt man das? Ist sie eine KI? Also es ist quasi das erste Smart Home, was es jemals gab in Deutschland aus den 70ern. Das kannst du dir auch genauso vorstellen, wie du dir die 70er vorstellst. Retro, alte Bildschirme und da drauf das Gesicht von Cassandra, gespielt von Lavinia Wilson, die auch da war übrigens.
Ach, beim Billion Dollar Code, da habe ich sie gesehen. Auch eine Netflix-Serie über hier Google Earth. Weißt du, wie die Google Earth übernommen worden ist?
Ja.
Ah, da werde ich sie wahrscheinlich erkennen.
Ja, und sie spielt Cassandra einmal in Form eben dieser KI oder wie sie es selber gesagt hat in diesem Interview da auf der Bühne, eines Hauses. Also sie spielt ein Haus. Ja, was gut. Eine sehr interessante Herausforderung war, hat sie gesagt. Und dann war mit ihr noch da Mina Tander, die spielt quasi die Frau von der neuen Familie, die da einzieht. Also das ganze Serie spielt eben in unserer Zeit. Das Haus ist aus den 70ern, das stand ganz lange leer, nachdem eben die alte Familie auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Und dann zieht eine neue Familie ein. Mina Tander spielt die Frau und Michael Klammer spielt den Mann in dieser neuen Familie. Dann gibt es noch ein Kind. Und ja, die erwecken dieses Haus quasi wieder zum Leben, weil sie finden im Keller dann so einen riesigen Computer noch. Du weißt ja, wie früher die allerersten Computer, die haben ja ganze Kellerräume, ganze Etagen eingenommen quasi. Und sowas entdecken sie da und schalten sie an. Und ja, die ist natürlich erstmal eine ganz praktische Haushaltshilfe, bis sich dann irgendwann herausstellt, dass ihr das gar nicht so gut gefällt, dass es da eine andere Frau noch im Haus gibt. Weil das ist ja ihr Haus. Sie ist das Haus und es ist ihr Haus.
Ja, ja, ja. Also ich verstehe es vollkommen, ne? Wenn da plötzlich so eine andere Frau da plötzlich drin einzieht. So. irgendwie kommt mir diese ganze, und hier darf ich sagen, Prämisse sehr vertraut vor. Also ich musste halt sofort an diese Simpsons-Folge denken. Kennst du die? Wo Marge und, also wo die Simpsons halt auch in so ein vollautomatisches Haus ziehen. Und sie programmieren die KI des Hauses mit der Stimme von Pierce Brosnan, glaube ich, zu sprechen. Der halt dann auch eben, glaube ich, Gefühle für Marge entwickelt, beziehungsweise halt eifersüchtig ist.
Jetzt klingelt's, jetzt, aber, wo du es gesagt hast. Ja, mit den Gefühlen.
Also, das klingt schwer nach dieser Simpsons-Folge, muss ich jetzt sagen. Ja. Aber ich finde, ey, warum nicht? Warum nicht? Wenn da irgendwie, ich weiß nicht, wie lang diese Serie gehen soll, aber wenn da irgendwie, sag ich mal, eine halbwegs spannende Geschichte draus sich entwickeln kann als Serie, bin ich dabei. Ja. Ich kann mir also ich habe die Bilder noch nicht gesehen dazu. Ich kann mir aber dieses Retro-Design und auch diesen riesen Rechner und die Röhrenbildschirme und so, ich kann mir das alles sehr gut vorstellen. Ja.
Was ich auch noch spannend fand im Trailer, man hat immer mal wieder gesehen, dass es auch einen Zeitsprung gibt. Also wir sehen auch, wie dieses Smart Home erschaffen wurde. Und wir sehen auch Cassandra als echte Frau. Also.
Oh.
Genau.
Jetzt pass auf, die ist bestimmt die Ehefrau des Ingenieurs oder sowas. Und die hat dann eine tödliche Krankheit. Und damit sie ewig weiterleben kann, hat er es eine Möglichkeit gefunden, ihren Geist in das Haus zu transferieren, also ins Haus einzuspeisen.
Also, wenn man den Trailer aufmerksam guckt, dann kann man sich genau das zusammenreimen, was du gerade sagst.
Ja, oh, naja, gut, das ist dann schon wieder ein bisschen schade.
Ja, ich habe trotzdem Bock drauf. Also die Bilder sahen cool aus. Ich fand auch interessant, dass sie erzählt hat bei den Dreharbeiten, die Interaktion zwischen der neuen Familie und ihr in Form eines Roboters, beziehungsweise von ihr in Form eines Gesichts auf einem Bildschirm, hat so stattgefunden, dass sie tatsächlich in einem anderen Raum saß und abgefilmt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, und wirklich mit denen interagiert hat, während die eben im Set gespielt haben mit dem Bildschirm. Und das fand ich wiederum richtig spannend. Also, dass das nicht separat voneinander aufgezeichnet wurde, sondern dass sie wirklich in diesem Raum gleichzeitig saß.
Ey, wenn das eben zu, sag ich mal, dem nötigen Verhältnis, der nötigen Stimmung, dem nötigen Miteinandergefühl beiträgt, fein bei mir, so, ne? Also, finde ich gut. Ich glaube, dass das ist hilfreich für eben alle möglichen Darsteller, um die Immersion oder die Illusion zu verkaufen.
Ja. Ich hab Bock drauf.
Cassandra. Ja, okay. Setz mir auf die Liste. Was ich mir auf die Liste gesetzt habe, beziehungsweise was mich halt interessiert, ich weiß nicht, wer da war von der Serie, aber die Darsteller bzw. die Besetzung und halt auch die Leute dahinter, die haben mich halt interessiert. Crooks.
Ja.
Eine Serie, die jetzt auch demnächst schon Anfang April startet. Mit Frederik Lau unter anderem. Svenja Jung, die auch bei uns schon im Studio zu Gast war. Georg Friedrich, auch wieder, ja, Kida halt, Koda Ramadan. Also sind schon eine Menge Leute dabei. Wesel ist auch wieder am Start. Aber was mich halt interessiert, der Showrunner und Creator und gleichzeitig auch Regisseur ist Marvin Krenn.
Ja.
Und Marvin Krenn ist jemand, den mag ich gern, beziehungsweise seine Filme mag ich gern, denn der hat tatsächlich mal Genrefilme in Deutschland gemacht zu einer Zeit, als es echt noch wirklich völlig undenkbar war. Der hat unter anderem diesen Zombie-Film Rambock, glaube ich, gemacht.
Boah, der ist so gut. Also ich habe ja schon einiges an Zombie-Filmen und Serien gesehen und den finde ich richtig klasse. Kann ich empfehlen.
Ja, über eine Zombie-Epidemie in Berlin. Ja? Also das war schon mutig, da sowas mal zu bringen. Und dann hat er halt einen Film gemacht, den ich auch sehr mag, der heißt Blutgletscher. Der ist halt, wie gesagt, ey, den mochte ich halt auch. Der ist jetzt auch nicht perfekt oder so, aber ich fand das damals so cool, dass jemand hingegangen ist und hat gesagt, ey komm, ich mache jetzt hier mal so einen richtig schönen Body-Snatcher-Horror in den Alpen, so aus Deutschland halt, weißt du? Und es funktioniert, stimmungstechnisch und optisch war der Film echt ziemlich cool. So. Ja. Über die Story und so weiter kann man immer wieder streiten. Aber ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf Crooks.
Aber holt dich denn die Story von Crooks ab?
Ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es geht um Frederik Lau, der ist Dieb oder Gauner.
Tresorknacker.
Ja, Und sie knacken einen Tresor, in dem sich etwas befindet, weswegen sie dann daraufhin irgendwie alle gejagt werden, ne?
Ist das richtig? Ja, genau, eine Münze. Und er gerät deshalb wegen dieser Münze, die irgendeine besondere Bedeutung hat, zwischen die Fronten von Mafia-Clans aus Berlin, Wien und Marseille.
Ah, deswegen Georg Friedrich. Geil. Geil! Ja, ey, dann, wie gesagt, muss ich sagen, das sind so Sachen, die sprechen mich an. Wenn Georg Friedrich wieder mit seinem Wiener Schmäh da irgendwie so einen Gangster spielt, dann bin ich schon fast gekauft, ja.
Ja. Also die guckst du dir an?
Ja, die gucke ich mir an. Ja. Da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob es cool wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber die Grundvoraussetzungen sind bislang so für mich, also so interessant für mich, dass ich sage, ich will auf jeden Fall reingucken. Und was ich gesehen habe, da auch nochmal ein kleiner Shoutout, einer der Editoren, ja, also einer, der das geschnitten hat, ist Jan Hille. Und Jan Hille hat früher für Game One gearbeitet.
Ach,
beziehungsweise
Lava.
War früher einer der Cutter oder Editoren von Game One. Mit dem habe ich auch schon diverse Beiträge gemacht. Nicht nur bei Game One, sondern auch vor allem damals für Red Bull Play.
Ja.
Das Format, was ich mit Gregor zusammen gemacht habe und Uke.
Wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben.
Stimmt, genau. Da hattest du ja einen Auftritt zusammen mit deiner Freundin, glaube ich.
Ja, genau. Wir waren als Statistinnen gebucht und waren vor der Kamera. Das ist jetzt auch schon, wie lange ist das her?
Lange her.
Wir kennen uns schon sehr lange.
Aber das muss, was war das, 2010?
Ja, 2010.
2010, 2011?
Ja.
Sowas in der Richtung.
Ja.
Ja.
Verrückt.
Krass. So schließen sich die Kreise.
Ja!
So
schließen sich die Kreise. Ich kann noch einen Kreis schließen.
Und zwar?
Uke war auch bei Red Bull Play. Und weißt du, wo der auch zu sehen ist? In Achtsam Morden.
Das ist die Serie mit Tom Schilling,
Tom,
ne?
Schilling, genau, ja. Da wurde uns der Trailer gezeigt und irgendwo in einer ganz kurzen Trailer-Szene war Uke und ich saß ganz aufgeregt auf meinem Platz und dachte, ach wie schön, da ist ja der Uke, aber neben mir, um mich herum war niemand, mit dem ich diese Information teilen konnte, weil ich da ja auch komplett alleine war bei dieser Content-Show und nur Fremde um mich herum saßen und jetzt kann ich es mit euch teilen. Das fand ich einen sehr witzigen Moment, unerwartet Uke auf einmal zu entdecken. Der ist ja auch immer mehr unterwegs, ne? Also den sieht man immer mal wieder in letzter Zeit in Filmen und Serien aus Deutschland.
Also, wenn du denkst an nichts Böses und plötzlich taucht Uke irgendwo auf.
Ja.
Aber ja, wäre geil, wenn er ein bisschen öfter mal da auftauchen würde.
Ja.
Ich meine, wenn sie ihn schon in den Trailer packen.
Ja, ganz kurze Szene nur, aber ja.
Aber coole Leute bei der Serie dabei, muss ich sagen. Also von der Besetzung. Tom Schilling, ja. Weiß nicht, ich glaube, der ist auch ein bisschen polarisierend oder mal manchen gefällt er, mal der nicht, manchen nicht. Aber ich mag zum Beispiel dann Muratan Muslu, der spielt da mit. Und Marc Hosemann, der spielt hier auch bei, wie heißt diese Supermarktserie auf Amazon?
Discounter.
Ja, genau, Discounter. Da spielt er auch mit. Und hat es einen guten Eindruck hinterlassen?
Ja,
oder?
Ja. Also der Charakter, den Tom Schilling da spielt, Björn Diemel heißt er. Er ist Anwalt und hat Stress im Job und zu Hause und sein Mandant ist halt ein Mafia-Boss, der ihm eben die Arbeit und das Leben schwer macht. Und ja, dann legt seine Frau ihm doch ans Herz, achtsamer zu leben. Also so Achtsamkeit, für Leute, die nicht wissen, was das ist, ist auch ein eine Verhaltenstechnik, die auch in der Psychotherapie verwendet wird. Und da geht es halt sehr darum, darauf zu achten, im Hier und Jetzt zu leben. Also zum Beispiel kann man das bewusst in bestimmten Situationen machen, um sich irgendwie runterzuholen, in die Situation zurückzuholen. Man achtet ganz bewusst auf seinen Atem, man fühlt in seinen Körper rein, man fühlt ganz genau, wo, was berühre ich gerade und so. Und das soll er machen, um diesen Stress abzubauen. Und irgendwie merkt er, dass es ihm hilft, ja, Leute umzubringen, um achtsamer zu leben. Und da fängt er eben mit diesem Mandanten an, dem Mafia-Boss, aber damit hört er nicht auf. Und einerseits hat diese ganze Serie so ein bisschen Dexter-Vibes. Also die nimmt sich halt auch selber nicht so ganz ernst, so wie eben Dexter die Serie. Und dieser Björn Diemel, der erinnert mich an, wie heißt denn jetzt der Charakter aus, hier, Drecksau.
Ja, der Polizist, oder was?
Ja, ja, genau.
Also James McAvoy.
Ja, genau.
Wie hieß er denn?
Hier, Bruce Robertson. An Bruce den Robertson. Erinnert mich das so ein bisschen. Nicht ganz so in dem Ausmaß, aber irgendwie die, seine Art, seine Mimik als dieser Charakter hat das bei mir ausgelöst.
Also ist er auch so fahrig und eher fertig wahrscheinlich am Anfang im Trailer zu sehen.
Ja,
ne?
Genau, ja.
Ich kenne das mit dem Achtsamkeitstraining,
ja.
Aber ich finde es cool, wenn jetzt er quasi feststellt, okay, dieser Mafia-Boss ist Stress in meinem Leben.
Ja.
Und ich denke jetzt ganz genau darüber nach, den aus dem Weg zu räumen, denn dann habe ich weniger Stress in meinem Leben. Ja, kann man machen, kann man machen.
Das Ganze basiert auf einem Roman oder einer Romanreihe von Carsten Dusse. Also der war mir bis jetzt noch nicht geläufig.
Nö, habe ich auch noch nichts von mitbekommen. Ja. Aber ey, warum nicht?
Ja.
Warum nicht?
Ja.
Warum nicht?
Also ich werde mir
gut
das wahrscheinlich auch ansehen, wenn es denn dann irgendwann mal dieses Jahr erscheint.
Achtsam morden. Ja, ich meine, das ist ein prominenter Cast, das spricht schon mal dafür. Ich hoffe, das wissen dann auch die Leute zu schätzen.
Das war es auch eigentlich an so deutschen Serien und Serienfortsetzungen, die in dieser Content-Show vorgestellt wurden.
Aber jetzt habe ich noch eine Frage in der Mail, die ich von Netflix bekommen habe. Da stand noch was drin zu einer Miniserie namens Senna, die dieses Jahr noch erscheinen soll. Habt ihr zu der auch was gesehen oder sehen können?
Ja, stimmt. Zu der haben wir auch einen Trailer gesehen, ja.
Weil das interessiert mich tatsächlich. Das ist eine Miniserie über Ayrton Senna. Einer der größten Sporthelden Brasiliens, ein Rennfahrer, damals das Vorbild, wie aber halt auch der größte Konkurrent für Michael Schumacher. Die haben sich dann noch in der Endphase von Senna schon hier so das ein oder andere Duell und den ein oder anderen Wettkampf geliefert. Der hatte dann halt diesen tragischen Unfall, der ihn das Leben gekostet hat. Gibt eine sehr tolle Dokumentation dazu. Und wenn es die Serie schafft, jetzt ein bisschen mal, also diese Dokumentation noch, sag ich mal, auszuweiten an Informationen, also da habe ich schon echt Bock drauf. Ich dachte erst, es wird eine Doku-Serie so, dass sie das halt das Leben von ihm nochmal, so ähnlich wie bei Drive to Survive, vielleicht nochmal einfach Revue passieren lassen. Aber das ist eine fiktionale Serie, wie ich es richtig gesehen habe, mit diversen Schauspielern. Und ja, ich hoffe, dass das nicht irgendwo im Telenovela-Style abdriftet so.
Nee, das sah schon besser aus. Das sah gut, schon ganz gut aus, ja.
Weil
da
brauchst du
dir keine
drauf.
Sorgen machen.
Da habe ich Bock drauf. Ich glaube, das waren jetzt so auch die Sachen, die mich da am meisten interessiert haben. Zumindest was die fiktionalen Serien angeht.
Ja, also der Non-Fiction-Bereich war noch ein sehr großer Punkt an dem Abend, der von Wiebke Schodder präsentiert wurde. Das ist die Direktorin von Non-Fiction im Dachbereich, im deutschsprachigen Raum bei Netflix, auf den man auch sehr stolz zu sein scheint. Der aber bei uns so ein bisschen bisher nicht so viel Anklang gefunden hat oder zumindest noch nicht bei Bada Binge thematisiert wurde.
Also wenn es sowas ist wie Too Hot to Handle Germany Staffel 2, dann muss ich halt auch sagen, da bin ich raus.
Ja.
Da bin ich raus.
Ja.
Das ist nicht für mich, also ich hab das Thema Streaming nicht begeisternd aufgenommen, weil ich wusste, ich krieg die gleiche Soße wie auf RTL oder Vox oder sonst irgendwas, ja.
Für sowas habe ich dann RTL Plus abonniert. Dafür brauche ich kein Netflix, wenn ich sowas gucken möchte. Naja, Too Hot to Handle Staffel 1 habe ich schon nicht geguckt. Ich werde auch Staffel 2 nicht gucken. Erscheint auch erst 2025. Wurde aber trotzdem hier einmal angekündigt. Zusammen mit Love is Blind Germany, was dieses Jahr noch erscheint. Und ja, auf dieser IP ist man, glaube ich, sehr stolz, denn die US-Version davon, die gibt es schon seit 2020 und laut Schodder ist das die weltweit erfolgreichste Netflix-IP im Reality-Bereich.
Du, wirklich, kann ich nachvollziehen. Ich meine, Filme wie 365 Tage oder so waren auch ein Hit. So, ja, also, ey, dass ich das, ob ich das gut finde oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist halt so absolut nicht meins.
Ja, ich muss auch sagen, mich überrascht das, dass das so erfolgreich ist, weil ich persönlich habe von der Existenz von Love is Blind, also auch in anderen Ländern, nur über so Memes mitbekommen. Also da gibt es so ein ganz berühmtes Meme, in dem sich eine Kandidatin selber als Megan Fox Lookalike bezeichnet. Und dann der Typ halt dementsprechend enttäuscht war, als er sie das erste Mal gesehen hat. Weil solche Sachen passieren halt auch, weil die lernen sich halt wirklich, ne, wenn die Rede ist von Love is Blind, die lernen sich halt wirklich blind kennen, die sprechen nur miteinander, getrennt durch so eine ja, wie so eine Schattenwand früher bei, wie hieß das?
Ach so, Herzblatt.
Ja, wie bei Herzblatt, genau. Aber die sind da wirklich in so getrennten Räumen voneinander mit, ja, so Kameras. Ich kann mir auch vorstellen, warum das Erfolg hat und wer sowas gerne guckt. Aber ja, das ist einfach so ein großer Bereich auf Netflix, der mich nicht interessiert. Aber obwohl, ich gucke ja wirklich so Trash-Sachen, aber dann eben halt auch ausgewählte Sachen und dann eben auch nicht auf Netflix.
Aber ich weiß nicht, soll das denn trashig sein oder ist das schon, ich weiß nicht, eben interessant gemeint? Mm. Ich meine, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wenn da zwei Leute sitzen, die sich nur über Gespräche kennenlernen sollen, dass diese Gespräche wirklich ausgespielt werden, weißt du? Also, wenn man sich kennenlernt und man erzählt und erzählt und merkt halt im Laufe der Zeit, ja, wie einer redet, wie einer tickt, was er so für Ansichten hat und so weiter, das sind doch alles Sachen, die man niemals so lange am Stück stehen lassen würde. Das muss doch eigentlich zack, 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 zack gehen. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da, ja, entweder diese gehaltvollen Gespräche ausgespielt werden oder halt überhaupt erst stattfinden. Also weiß ich nicht.
Also in dem Trailer, den wir da gesehen haben, da gab es auf jeden Fall auch so ein paar Szenen außerhalb von diesen Räumen, also wo die sich irgendwie auch noch draußen gesehen haben oder zumindest wo Frauen untereinander draußen noch zusammen zu sehen waren oder Männer untereinander. Da wird bestimmt auch viel sich ausgetauscht. Weil das sind ja 30 Singles, die dann ja auch untereinander nochmal so durchgemischt werden. Ne? Du datest ja dann nicht nur eine Person, sondern ja, 15 und 15, glaube ich.
Aber du siehst nur die Leute aus deinem eigenen, ich sag jetzt mal, Geschlecht,
oder? Ja, so habe ich das verstanden, ja.
Oh, okay. Hey, mir ist was anderes ins Auge gesprungen, was mich mehr interessiert.
Also es überrascht mich, dass es dich interessiert. Der nächste Punkt bei der Content-Show, der war nämlich Stars and Icons. Und da wurde nochmal betont, dass man sich ein Vorbild nimmt an den Sachen, die eben international schon funktioniert haben, wie beispielsweise die Doku über David Beckham. Und dieses Promis mit der Kamera begleiten möchte man jetzt eben auch in Deutschland machen. Und da erwarten uns zwei Dokus. Und ich fange jetzt mit einer an. Das passt vom Übergang ganz gut, weil die eine ist nämlich sich nicht sicher, ob es eine Doku oder nicht doch eine Reality-Show ist, wo wir wieder bei dem vorherigen Thema wären. Und zwar ist es Kaulitz und Kaulitz. Ja. Bill und Tom Kaulitz bringen eine Doku/Reality-Show raus und haben sich selber auch auf der Bühne darüber gestritten, ob es nun eine Doku oder eine Reality-Show ist. Weil die beiden waren da. Wie krass ist es? Eingeflogen. Aus den Kaulitz-Hills.
Aus den Kaulitz-Hills.
So heißt der Podcast von denen. Ich merke, ich kann dich nicht begeistern dafür.
Nein, 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 nein. Ey, von Tokyo Hotel bis dahin, wo sie jetzt sind. Und ich glaube, der Kaulitz-Hills-Podcast ist ja auch echt erfolgreich. Ne? Also es ist ja, gehört ja mit, glaube ich, einer zu den meistgehörten deutschsprachigen Podcasts hier.
Ja.
Hierzulande. Ich hab keine Häme für die Jungs so. Also, wo man früher immer auf die eingekloppt hat, wie die sind, wie die sich geben und sonst irgendwas. Ja. Das interessiert mich alles nicht. Das interessiert mich alles wirklich nicht. Das ist, ich gönne denen das sogar. Also wirklich, die leben ein Leben. Das hätten sie sich wahrscheinlich selbst so nicht vorgestellt, als sie mal irgendwann mit Tokyo Hotel angefangen haben. Und alles cool für mich. Aber das ist zum Beispiel, also das ist halt dieses Begleitmaterial oder was weiß ich, das mich jetzt nicht so sehr interessiert. Wobei ich jetzt aber auch sagen werde, ich werde da bestimmt mal reingucken. Mhm. Allein, um mal ein bisschen wieder zu verstehen, wo gerade vielleicht eben die Faszination für die beiden Brüder herkommt. Ja?
Ja. Also, ich bin ja in einem Alter, in dem das damals, also Tokyo Hotel, eigentlich genau meine Altersklasse getroffen hat. Und ich hatte auch sehr viele Freundinnen in der Schule, die Tokyo Hotel gehört haben. Ich selber kannte nur die Hits, also die Sachen, die eben auch im Musikfernsehen rauf und runter liefen. Und ich war nie wirklich Fan von denen, aber ich habe auch immer schon mich gefragt, warum die so gehatet werden. Also genau das, was du gerade gesagt hast, ist auch so ein Mindset, finde ich, das so veraltet ist, sich über die lustig zu machen und die für irgendwas zu haten, weil die sind einfach erfolgreich. Die sind erfolgreich und das muss man dann auch anerkennen.
Als ich das erste Mal erfahren habe, dass diese Band tatsächlich mit dafür verantwortlich war, dass die Bravo, ja, sag mal, sag ich mal, kurz vorm Kollaps gerettet hat.
Mhm.
Das war zu einer Zeit, ja, da ging es im Printbereich nicht so gut und da hat man noch nicht genau gewusst, wie man halt online und so weiter noch mit integriert oder wie man halt irgendwie so eine Synergie schafft oder halt eben zweigleisig fährt. Und da ging es der Bravo mal eine Zeit lang echt schlecht. Und dann kam Tokyo Hotel und hat die Auflagen und die Zeitung an sich, also das Heft an sich, echt wirklich wieder nach vorne gebracht, so, ne? Weil sie da irgendwelche Exklusivdeals gemacht haben mit denen und weil sie ja Dauergast da in der Redaktion waren und so.
Wusste ich noch gar nicht. Ist krass.
Ja, das ist auch, glaube ich, etwas, was nie so wirklich wirklich publik gemacht worden ist, so, ja. Aber ich habe jetzt schon, weil ich habe ja früher für Bauer gearbeitet und ich habe mehrfach von Leuten aus dem Verlag gehört, ey, wenn Tokyo Hotel nicht da gewesen wären, so, dann wäre die Bravo wahrscheinlich längst nicht mehr so, wie sie ist, beziehungsweise wäre wahrscheinlich schon längst, hätte wahrscheinlich auch schon echt ihr Ende finden können. Also ja. Es wurde damals im Bauerhaus immer gesagt, ey, Tokyo Hotel hat der Bravo echt den Arsch gerettet.
Mhm.
So. Und seit ich das wusste und seit ich wusste, wie da die ganzen, sag ich mal, Mechanismen sind und so weiter, habe ich mir gedacht, ah ja gut, dann ist es halt so. Dann ist es heutzutage so ein Ding. Ich meine, wir hatten schon vorher Retortenbands, wir hatten vorher schon Castingshows, wir hatten vorher schon mitbekommen, wie halt irgendwelche Bands zusammengestellt werden, so.
Die sind ja noch nicht mal aus so einer Castingshow, die sind ja so aus sich entstanden.
Aber ich meine halt, ne, wir haben halt vorher schon allen möglichen Kram erlebt, so in Bereich Popmusik und Teenie-Bands und so weiter und so fort und wie da halt die Mechanismen, die Strukturen und auch die Skandale und so weiter funktionieren. Und dann kommt Tokyo Hotel daher, wo ich mir gedacht habe, ja gut, dann ist es halt eine weitere Band. Und die sind ja noch nicht mal gecastet, wie du es ja eben auch gesagt hast. Dann ja, so what? Also so be it. Ich muss es mir ja nicht anhören.
Ja, und zu dem Stichwort so Teenie-Band, das war natürlich auch ein ganz großes Ding damals unter meinen Freundinnen, dass dann natürlich auch alle so, ja, ich stehe auf den und ich stehe auf den und ich stehe auf den. Und das wird wohl auch ein Thema in diesem Reality-Doku, was auch immer, sein, dass Bill ja ganz lange geheim halten musste, dass er gar nicht auf Frauen steht. Und wie es zu seinem Outing dann irgendwann kam und wie es ihm jetzt damit halt geht. So, also es soll wohl eine sehr, sehr intime Doku werden. Wobei ich mich aber auch frage, wie viel wird man jetzt überhaupt in dieser Doku noch mehr über die erfahren, was man nicht vielleicht eh schon auch aus dem Podcast weiß. Also ich selber höre jetzt den Podcast auch nicht, aber ich denke mal, gerade die Podcast-Hörer und Hörerinnen sind so die Zielgruppe davon. Und was wird man darüber hinaus jetzt überhaupt noch da erfahren können, was die Leute vielleicht noch nicht wissen?
Ja, das denke ich mir halt auch. Also das wäre jetzt aber auch tatsächlich nicht so ein Grund, weswegen ich mir das anschauen möchte. Ich möchte jetzt eigentlich nur sehen, wie die da halt in Amerika durch irgendwelche, weiß nicht, Promi-Events, Privatpartys oder sonst irgendwas reisen, so, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob die in Amerika ja so jetzt, sage ich mal, bekannt sind, ne? Also ich meine, in Amerika rennen ja Leute durch die Gegend, ganz normal, die werden da halt nicht so angesprochen, aber da ist es zum Beispiel in L.A. ist es ja für viele Leute einfach Usus, dass dir plötzlich irgendeine Nase aus dem Fernsehen oder aus dem Film plötzlich da im Supermarkt an der Kasse neben dir steht oder am Strand irgendwo liegt oder sonst irgendwas. Ja.
Also ich glaube, die sind schon durchaus auch da schon bekannt. Also die haben auf der Bühne noch so ein Spiel gespielt, dieses Never Have I Ever. Und dann wurde eine Aussage in den Raum gestellt, da musste man so eben so ein Schild hochhalten. Und da war eine Frage, ob man den Promi-Status schon mal ausgenutzt hätte. Zum Beispiel, um sich im Restaurant einen Tisch zu reservieren oder so. Und da meinte Tom, dass er gar keinen Promi-Status habe, er aber den von Bill ausnutzen würde.
Ja. Ja, gut.
Ja. Und sowas sehen wir dann vielleicht ja dann auch.
Ja, aber wie gesagt, das ist nicht wirklich die Non-Fiction-Geschichte oder Star-Geschichte, die mich interessiert.
Ja, wir hätten noch eine andere Non-Fiction-Star-Geschichte und das ist eine Doku über Shirin David.
Die allerdings erst nächstes Jahr kommt, genau. Was ich jetzt schon gesehen habe, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, das interessiert mich.
Die war auch übrigens da.
Die war da?
Ja, die war auch da.
Ah, cool. Ja, ich meine, ich finde die auf eine gewisse Art und Weise faszinierend. Ich habe mit ihr so gesehen nicht wirklich viel zu tun. Und ja, meine Frau hört die halt ganz gern. Ah. Meine Frau steht auf ein paar dieser ganzen deutschen Rapperinnen. Und da läuft halt auch dann Shirin David so, weil sie und noch eine andere deutsche Rapperin, die waren mal irgendwann wurden die, ich weiß nicht von welchem Institut, aber halt eben für ihre Worte und für ihre Wortwahl und für ihren Satzbau und für ihre Texte irgendwie so gelobt. Und das hat meine Frau dazu gebracht, sich näher mit denen zu beschäftigen, und seitdem hört sie die. Und hinzu muss man sagen, meine Frau hat eine kleine Schwäche für Gangster-Rap.
Die, mein Freund auch, das passt halt. Doch. Die beiden gucken sich einfach zusammen Shirin David Doku auf Netflix an.
Ja, ich finde es erstaunlich. Ich finde erstaunlich, dass diese Frau so polarisiert, dass sie immer noch Leute irgendwie auf die Barrikaden treibt oder irgendwie zum Social-Media-Thema wird aufgrund irgendwas. So. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, ey, die ist ja umtriebig. Ne? Also die weiß ja, was sie macht. Und irgendwie scheint es auch relativ viel, scheint an ihr dann doch halbwegs, wie soll man sagen, halbwegs glimpflich an ihr vorbeizugehen. Ich meine, die hat ja jetzt schon so ein, zwei Klopse gebracht, ne? Irgendwie Kooperation mit McDonald's und irgendeinen Pelzmantel getragen, obwohl man sich dann, glaube ich, als tierlieb und vegan und sonst irgendwas präsentiert hat.
Weil sie
und
das
so.
Nicht also, ihr Auto abgegeben hat und gesagt hat, sie will jetzt auf das Klima achten und kurze Zeit später hat sie sich ein neues Auto gekauft.
Ja, also das meine ich halt, ne? Die hat halt schon echt so ein paar Dinge geschossen, wo du dir halt denkst, okay, für andere Leute mit einem vielleicht etwas geringeren prominenten Status, für die wäre das dann halt vorbei, so, ne? Also die werden dann jetzt erstmal irgendwie unten durch und müssten erstmal zusehen, durch welche Shows oder Formate sie tingeln müssen, um wieder im Gespräch zu bleiben. Aber das perlt an Shirin David scheinbar echt ab.
Mhm.
So. Und deswegen, ich bin interessiert. Und ich habe gerade heute einen Tweet gelesen, wo einer gemeint hat, was hat er gesagt? Für jeden Like, den ich hier auf diesen Tweet kriege, nenne ich dir einen Rapper oder deutschen Künstler, der es eher verdient hätte, eine Doku oder irgendwie sowas, eine Non-Fiction-Serie zu bekommen. Und dann haben sie aber wirklich geliked wie die Blöden. Und er hat irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 68 oder 98 aufgezählt. Mhm. Und dann war er aber auch am Ende. Also dann war das Thema auch gegessen. Und ich finde, das macht's für mich interessant.
Ja.
Ich will wissen, warum die für viele dann doch so eine Reizfigur ist, so, weil ich muss sagen, mir ist die eigentlich relativ, weißt du, also nicht egal, aber die kann halt einfach machen, was sie will, so. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, ich muss es mir ja nicht anhören. Ich muss mir ja nichts von ihr anschauen und ich muss mir nichts von ihr anhören. So. Aber wenn ich jetzt mal versuchen will zu verstehen, warum Leute sie mögen oder warum sie so einen Erfolg hat oder was sie eigentlich für ein Typ Star ist, sage ich jetzt mal. Ja, dann finde ich sowas immer ganz gut, weil dann habe ich das komprimiert und muss mich nicht durch 5000 Wikipedia-Artikel und Reaction-Videos und Insta-Stories oder sonst irgendwas wühlen.
So geht's mir aber auch, weil ich habe bis jetzt eigentlich gar keine Bezugspunkte zu ihr. Also ich könnte dir nicht mal aus dem Kopf sagen, wie Songs von ihr heißen. Wahrscheinlich habe ich die schon im Radio gehört, aber keine Ahnung, echt gar keine Ahnung. Und auch als sie da auf die Bühne kam, es war mir relativ egal. Also es waren sehr viele Leute im Saal, die halt sich übelst gefreut haben und mir war es einfach egal. Aber als wir dann über die Doku gesprochen haben und eben auch Bilder daraus gesehen haben, habe ich schon gedacht, naja, das ist schon echt nicht ohne, was sie alles so gemacht hat. Und das erwartet man vielleicht auch so gar nicht. Also die spielt echt verschiedenste Instrumente. Die hat, glaube ich, echt was drauf, was man so wirklich gar nicht auf den ersten Blick, sag ich mal, sieht, wenn man so oberflächlich sein möchte.
Ja, du siehst halt die blonden, diese platinblonden Haare, du siehst die aufgespritzten Lippen und noch die restlichen Körperteile, die sie halt machen lassen. Und dann hast du natürlich schon von vornherein, wenn du nicht wirklich gewillt bist, dich mit ihr auseinanderzusetzen, hast du natürlich ein gewisses Bild.
Ja.
Einfach schon anhand des Aussehens so. Aber das habe ich halt auch mitbekommen. Die hat eine klassische Musikausbildung so, ja, also die kann sowohl singen wie halt auch Instrumente spielen, wie du auch gesagt hast, und allein deswegen, weißt du, da finde ich das schon wieder spannend so, da kann die von mir aus sich die Hupen aufpumpen, das ist mir vollkommen egal und Leute können sich darüber aufregen, ob das feministisch ist oder nicht, das finde ich eher im Gegenteil, das finde ich eher interessant, dass man da so eine Reizfigur hat so, aber ja, um halt ein Eindruck davon zu gewinnen, um halt mal und auch zu gucken, was Netflix daraus macht, also wie sie präsentiert wird.
Also wir haben auch viele Bilder aus ihrer Kindheit gesehen, die da gezeigt wurden. Also da wird sehr, sehr viel wahrscheinlich privates Material auch zu sehen sein, wie sie als Kind geübt hat. Und es wird auch viel um die Eltern gehen. Also auch, dass es zum Beispiel einen Unterschied gab, dass einer der Eltern sie Babsi genannt hat oder Barbara und das andere Elternteil eben Shirin und dass das auch einen Unterschied gemacht hat und inwiefern eben auch diese beiden Namen andere Bedeutungen für sie haben. Und auf die Frage, warum sie das mit Netflix gemacht hat, hat sie gesagt, die Nummer 1 arbeitet gerne mit der Nummer 1 zusammen.
Ja, und das meine ich halt, ne? Die ist halt Geschäftsfrau. Die weiß doch genau, an wen sie sich wenden muss, um halt eine möglichst breite Bühne zu kriegen, ja. Und dann wird sie wahrscheinlich eben nicht zu Paramount Plus gehen oder zu Disney so, weil da wäre sie auch falsch, meiner Ansicht nach.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Jetzt so als auf Anhieb habe ich erstmal Bock drauf.
Ja.
Um das vielleicht noch mal einmal hinzuzufügen, wenn jetzt noch parallel zu Shirin David irgendwie 3-4 andere, weiß ich nicht, Star-Dokus über amerikanische, englische, französische, afrikanische, japanische Leute oder sowas kommen, die mich mehr interessieren, weil ich halt mehr mit diesen Leuten anfangen kann oder schon deutlich mehr Zeit mit denen verbracht habe, dann gucke ich mir das natürlich zuerst an. So, ne? Aber jetzt so auf dem reinen Ding und von dem Angebot, was jetzt bei Next on Netflix vorgestellt worden ist, da ist das auf jeden Fall etwas, was mich interessiert.
Was auch bei Next on Netflix vorgestellt wurde, aber tatsächlich eher in so einem Nebensatz, dass man auch True Crime aus Deutschland beziehungsweise dem deutschsprachigen Raum behandeln möchte. Also wir haben ja schon einige True Crime-Serien gesehen. Und was jetzt wohl kommen soll, ist eine Doku über Jack Unterweger. Der ist ja Österreicher, meine ich, ne? Mhm. Ja, der ist, nachdem er aus dem Knast kam, hat er Bücher geschrieben und nebenbei ungestört weitergemordet.
In echt?
Ja, genau.
Also der war im Gefängnis, kam aus dem Gefängnis raus.
Ist Autor geworden, Leute haben ihn gefeiert, Leute haben ihn als Vorzeige rehabilitierten Mörder behandelt und er hat nebenbei weiter Morde begangen.
Okay, das klingt aber auch spannend.
Ja, in der Doku-Serie sollen auch wohl Frauen zu Wort kommen, die ihn überlebt haben. Und was mich auch interessieren würde, ist, ob seine Anwältin zu Wort kommt, weil über die habe ich schon Reportagen gesehen. Die ist oder war mit ihm zusammen. Also ist zusammengekommen mit ihm, ja.
Also,
obwohl er verurteilter Frauenmörder ist.
True Crime, ich meine, ich finde das Thema jetzt halt auch ein bisschen überreizt so, zumal ja der erfolgreichste deutsche Podcast auch noch eine Serie irgendwie am Start hat, beziehungsweise kurz davor steht, seine Serie auch jetzt noch rauszubringen. Und ich weiß nicht, ich hoffe, das ist nicht so ein Porträt, was wieder zu viel Faszination auf den eigentlichen Mörder lenkt.
Ja.
Das ist halt immer die große Krux dabei, sondern dass das irgendwie, sag ich mal, in der Balance gehalten wird, dass da halt Menschen auch einfach mal ganz klar sagen, dass das ja eben ein ganz gefährlicher Mann war oder so, ja, oder halt ein gefährlicher Psychopath.
Und ja, ich meine, also Reportagen über ihn gibt's ja ohne Ende.
Ja.
Das ist jetzt halt einfach eine neue Art, wieder über ihn zu erzählen. Eben, ich sag mal, das Neue daran wird jetzt hier, dass Frauen zu Wort kommen, die ihn überlebt haben. Aber vieles davon ist halt einfach schon bekannt, ne? Das muss man ja zu super vielen so True-Crime-Sachen sagen. Sei es ein Podcast, wie du gerade sagst, oder sei es eine Doku oder eine Reportage. Das kannst du auch alles irgendwo nachlesen. So. Und das gibt's alles schon. Es ist einfach nur nochmal eine neue Art, das irgendwie in neuen Leuten zugänglich zu machen.
Ja.
Eine Doku haben wir noch, die noch kommen soll. Pinsner, German Hitman. Geht über Werner Mucki Pinsner, der 86 ein Hamburger Polizeipräsidium zum Tatort gemacht hat, indem er dort erst Staatsanwalt, seine eigene Frau und schließlich sich selbst erschossen hat. Und da soll es wohl unveröffentlichte Tonbandaufnahmen und exklusive Zeugenaussagen geben.
Trägt das eine ganze Serie? Also ich könnte mir das als Film vorstellen, aber als Serie?
Ja, werden wir sehen.
Ja.
Werden wir im wahrsten Sinne des Wortes sehen. Wir haben noch Filme vorgestellt bekommen aus Deutschland. Einer davon, der erscheint schon bald, das ist Spieleabend, geht um Freunde, die sich zum Spieleabend treffen, der außer Kontrolle gerät. Im Fokus liegt ein frisch verliebtes Pärchen, bei dem die Frau eben immer zu diesem regelmäßigen Spieleabend geht mit den Freunden und sie bringt ihren neuen Freund das erste Mal mit. Auf dem Spieleabend ist aber auch der Ex-Freund. Und ja, genau.
Ich glaube, es wirkt so ein bisschen, also fühlt sich für mich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Das perfekte Geheimnis und Game Night.
Ja, wird ja hinkommen.
Ja, und ich weiß nicht, ob ich das wirklich, ob ich da wirklich freudig entgegenblicken sollte.
Ja.
Haben Sie euch aber auch Bilder oder zumindest einen Trailer oder so von dem anderen Film gezeigt mit prominenter deutscher Besetzung? Der heißt, glaube ich, Brick.
Ja, der wird ja noch gedreht im Moment.
Ah, der wird noch
Und
gedreht,
wir
okay.
haben vom Set eine Videobotschaft bekommen von Matthias Schweighöfer und seiner Freundin Ruby O'Fee, die ja eigentlich auch irgendwie nichtssagend war, diese Videobotschaft, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das sollte witzig sein. Die haben irgendwie eher so vor sich hingestammelt und viel war dem nicht zu entnehmen. Dann wurde aber im Anschluss eben noch ein bisschen länger über den Film gesprochen und da wurde dann klar, worum es geht. Und zwar wohnen die Charaktere von Matthias Schweighöfer und Ruby O'Fay in einem Apartmentgebäude, das plötzlich eingemauert wird. Deswegen der Titel Brick. Und ja, das geht dann, glaube ich, darum, wie sie daraus entkommen müssen oder entkommen können. Und das ist aus der Produktionsschmiede von Dark von Max Wiedemann und Quirin Berg. Und Regisseur, Drehbuchautor und Produzent ist Philipp Koch.
Und Benjamin Munz, der auch schon Blood Red Sky hat er gemacht und noch was, ah ja, Testo in der ARD hat er auch schon produziert, mit dem haben wir auch schon Kontakt aufgenommen, der gehört da mit zu den Produzenten. Bin ich
Ah
gespannt.
ja.
Cooler Junge, der ist gut mit
Ja,
dem.
Film erscheint erst 2025, aber ja, ich bin gespannt.
Haben wir noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein
Ja.
bisschen Zeit.
Was
So.
auch noch Zeit hat, ist Extraterritorial. Das ist auch nur ein Arbeitstitel. Da geht es darum, dass die ehemalige Special Forces-Soldatin Sarah im US-Konsulat in Frankfurt ist und ihr Sohn dort wohl spurlos verschwunden ist. Und niemand will ihn gesehen haben, niemand will überhaupt mitbekommen haben, wie er da reingegangen ist. Und wir haben eine Szene aus dem Film zu sehen bekommen, in der sie wutentbrannt mit jemandem telefoniert, der eben, wie gesagt, sagt, ja, nö, den haben wir nicht gesehen, der ist hier nicht. Und da ist aber auch ein anderer Mann noch mit ihr im Raum. Ich weiß nicht, was seine Rolle ist, aber sie steht dann eben wutentbrannt auf nach dem Telefonat und will aus dem Raum rausstürmen. Und der Mann will sie aufhalten und dann geraten die in so eine ganz nice Kampfszene eigentlich.
Auch hier, ne? Diese Exterritorial.
Extraterritorial. Das
Nee,
war auch Thema, dass man diesen Namen nicht aussprechen kann.
Naja, aber er heißt Exterritorial, nicht extra.
Naja, dann
Das
habe
wäre
ich
ja dann
hier.
außerirdisch Exterritorial.
Ja.
Steht bei mir jetzt zumindest.
Ja.
Das ist von Christian Zübert. Und Christian Zübert ist unter anderem der Regisseur von Lambok und Lombok.
Ach, witzig.
Für den stand ich so gesehen auch schon vor der Kamera. Beziehungsweise Gunnar und ich.
Spielst du auch mit in Exterritorial?
Nee, leider nicht. Ich spiele nur mit in Lombok. Beziehungsweise Gunnar und ich haben einen Auftritt in Lombok.
Ein letzter Film, der nicht aus Deutschland ist. Wurde auch noch angekündigt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, weil es war schon klar, dass er kommt. Und zwar Beverly Hills Cop 4. Und das haben sie
Ja.
angekündigt, indem sie die Musik abgespielt haben und so ganz awkward in die Runde gefragt haben, na, wer erkennt das Lied? Und sich halt niemand gemeldet hat und niemand was gesagt hat, weil dieser ganze Saal war voll mit sehr, sehr jungen Influencern und Influencerinnen.
Gut, dann war die Frage vielleicht ja schon berechtigt.
Ja.
Aber ja. Was soll man sagen?
Nachdem die Content-Show vorbei war, gab es so eine Aftershow-Party, wo solche Foto-Ops für die Influencer und Influencerinnen aufgebaut waren. Und da gab es dann für einen Beverly Hills Cop so ein Wanted-Poster, glaube ich, war das. Und vor dem Eingang stand ein Streifenwagen vom Beverly Hills Cop. Was es auch gab, was ich mittlerweile schon echt oft gesehen habe, was sie immer wieder auspacken, sind so diese Puppe von Squid Game. Die stand da sogar zweimal in dieser Location.
Aber ihr habt dann so gesehen schon mal aus der zweiten Staffel die ersten Bewegtbilder gekriegt, ja?
Genau, also es wurde nichts wirklich angekündigt. Wir haben kein neueres Startdatum von der zweiten Staffel. Es wurde eine kurze Szene gezeigt, die aber, glaube ich, quasi eigentlich die erste Szene sein muss, weil man sieht eben den Hauptcharakter telefonieren und ins Telefon rein halt die Person bedrohen, dass er sie finden werde. Und so endet ja Staffel 1.
Ja.
Genau, ja. Ja, davon gab es halt solche Sets aufgebaut, in denen man Sachen machen konnte. Dann gab es Kuchen von Bridgerton, weil auch das kriegt eine neue Staffel. Auch da haben wir nur eine kleine Szene gezeigt bekommen. Also der Fokus war halt wirklich auf deutsche Produktionen und diese doch sehr großen Titel, die waren eher so Randerscheinungen und wurden dann eben über diese Aftershow-Party, über solche Foto-Ops und sowas wie diesen Kuchen irgendwie ja, abgehandelt, würde ich fast sagen. Wer nach dem Kuchen noch Hunger hatte, der konnte sich Eis holen an so einem Stranger Things-Stand. Da wurde aber keine neue Staffel direkt schon mal angekündigt oder so, sondern es ging da darum, dass das Eis, also dieses Scoops Ahoy, was man ja aus Stranger Things kennt, wohl wirklich als Eis in den Laden kommen soll. Oh. Und man konnte da Sorten probieren. Weiß ich nicht, ob es nötig ist. So.
Da wird die Kuh aber halt wirklich gemolken, wo es geht. Ey.
Genau das, ja. Und dann daraus Eis gemacht, aus der Milch, die sie daraus gemolken haben, aus der Stranger Things Kuh. Das Eis hat halt geschmeckt wie jedes andere Eis, was du so bekommen kannst. Es war jetzt nichts krass Besonderes. Das wird einfach nur der Name Scoops Ahoy sein, der da, ja, weiß ich nicht, zum Kauf anregen soll.
Naja. Ja, vielleicht für euch da draußen mal als Anreiz, wenn ihr sagt, ey, das und das klang interessant, darüber würde ich gerne mal was mehr hören, beziehungsweise wenn es dann soweit ist, würde mich dazu eine Folge oder eine Besprechung interessieren. Lasst es uns gerne wissen. Ja? Könnt ihr uns...
Genau, schreibt uns das im Forum oder im Community-Tab auf dem Kino-Plus-Kanal, wo wir immer die aktuellen Folgen auch posten.
Zum Beispiel. Und natürlich könnt ihr uns auch hier und da, keine Ahnung, über Insta, über Twitter, was weiß ich, Blue Sky
ja.
oder sonst wo anschreiben.
Genau, schreibt uns auf den Social Media Kanälen. Da hättet ihr auch schon übrigens an dem Abend vom Next on Netflix ein bisschen was bei mir gesehen. Ihr findet mich unter @melseliese.
Ja. Und ansonsten, ja, müssen wir euch jetzt vor allem erstmal um Geduld bitten.
Weil wir nämlich jetzt erstmal so 2-3 Wochen ungefähr ein kleines Päuschen machen mit dem Podcast, um uns und auch euch die Möglichkeit zu geben, ein paar Serien mal nachzuholen.
Also du musst jetzt nicht Angst davor haben, zu sagen, dass du auch mal Urlaub machst, ne? Den hast du nicht verdient. So, also Mel hat jetzt erstmal ein bisschen Urlaub, so. Das war nach den letzten Wochen, muss ich auch sagen, ist es meiner Ansicht nach nötig. Ihr hört es bei mir vielleicht, ich bin ein bisschen krank. Und dann, wie gesagt, nutzen wir die Gelegenheit und die Zeit, um halt diverse Sachen uns dran zu schaffen. Also für die Leute, die es interessiert, vielleicht schaut ihr mal bei The Gentleman rein auf Netflix.
Habe ich schon übrigens gesehen, kann ich empfehlen.
Ja, dann Three Body Problem wird für uns auf jeden Fall nochmal ein Thema werden demnächst.
Ja, das werden wir groß besprechen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen, damit ihr dann auch nicht gespoilert werdet von uns.
Genau. Dann Constellation wird ein Thema, glaube ich. Da müssen wir drüber reden, weil da hört man ja auch ziemlich viel Gutes.
Ja, tease nicht zu viel an, weil ja, das müssen wir ja dann auch alles noch gucken.
Ja, ich sage nur, was potenzielle Themen sein könnten. Ich will auch nicht zu viel versprechen.
Ihr habt jetzt ein paar Tipps auf jeden Fall von uns bekommen, mit denen ihr die Zeit hoffentlich überbrücken könnt, bis wir uns das nächste Mal hören, hier bei Butter Binge. Vielen Dank, Daniel.
Ja, vielen Dank, Mel.
Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Butter Binge. Der Serienpodcast.